Da sind wir wieder zusammen mit Sarah. Und Sarah, du hast dir heute Gedanken gemacht zum Thema Buchschreiben. Finde ich eine gute Idee. Und ich glaube, du hast einen Text, ne? Lies mal vor.
Genau, was ich nämlich bei Google gefunden habe zum Thema Rhetorik und Autoren ist, Rhetorik spielt eine entscheidende Rolle beim Buchschreiben von Büchern, da sie die Fähigkeit umfasst, Ideen klar und überzeugend zu kommunizieren. Autoren nutzen rhetorische Techniken wie Metaphern, Anaphern und rhetorische Fragen, um ihre Botschaft kraftvoll zu vermitteln und ihre Leser zu fesseln. Ja, Michael, du als neunfacher Buchautor und Rhetorikexperte kannst du uns heute sicherlich zwei Hände voll an Tipps mitgeben, was uns dabei hilft, das Verständnis über die Rhetorik im Bücherschreiben kraftvoller zu nutzen und auszudrücken.
Ja, absolut, gerne. Also erstmal ist das Buch ein wahnsinnig tolles Instrument, um das, was man selber weiß und das, was man selber erfahren hat, das, was man selber denkt, also seine eigenen Wahrheiten zu transportieren, sie anderen Menschen zu schenken, damit sie an deiner Wahrheit wachsen können, egal welcher Form. Also manche lernen etwas, was sie vorher nicht wussten. Manche bekommen eine Sichtweise geliefert, wo sie bisher vielleicht eine andere hatten und können ihre eigene überprüfen. Und dabei müssen sie natürlich nie der Meinung der Autorin oder des Autors sein, sondern dürfen ihre eigene Meinung nachher bestärkt wissen oder tatsächlich auch die andere annehmen. Und das ist ja ganz philosophisch der Weg zur Wahrheit. Three sides to every story. Jede Wahrheit hat drei Seiten, deine, meine und die Wahrheit, die irgendwo dahinter liegt. Und beim Buchschreiben nutze ich natürlich die Kraft des Geschichtenerzählens. Ich weiß von meinen Leserinnen und Lesern, die ich auf meinen Seminaren treffe oder bei Vorträgen treffe, ab und zu schreibt mir auch mal jemand, worüber ich mich immer ganz besonders freue oder lädt mich zu einem Podcast ein, finde ich auch toll, ist gerade mit der Natalie passiert, dass sie an meinen Büchern die persönlichen Geschichten schätzen. Also nicht nur die Wissensvermittlung, sondern eher, wie bin ich zur Wissensvermittlung gekommen? Warum hat mich Rhetorik interessiert? Warum wurde das ein Schwerpunktthema in meinem Leben? Und wer das Buch Rhetorik, die Kunst der Rede im digitalen Zeitalter liest und ganz besonders natürlich auch der Fisch stinkt vom Kopf von meinem alter Ego Hein Hansen, der trifft dort auf zahlreiche Stories und Geschichten. Und was macht so eine Geschichte aus? Sie hat eine Einleitung, eine Hinführung, die neugierig macht für das, was kommt. Sie hat einen Hauptteil. Dort wird die eigentliche Story, die Anekdote erzählt oder auch das Wissen vermittelt. Und sie hat einen Schluss, eine Pointe, die einen entweder zum Lachen bringt, das macht oft der Perspektivwechsel über oder Untertreibung, oder einfach auch eine Botschaft, einen Appell, tu dies, versuch jenes, probier Folgendes einmal aus. Und das ist etwas, was Leser schätzen und Leserinnen. Und ich habe einen unglaublichen Spaß daran, dass auf diesem Weg mein Wissen geteilt wird und meine Erfahrungen und meine Sichtweisen auf Dinge.
Was hat dich denn dazu auch inspiriert? Oder was war erstmal dein allererstes Buch und was hat dich dazu inspiriert?
Ja, das allererste Buch war Kommunikationsrevolution Social Media und inspiriert hat mich ein Verlagsleiter, der mir gesagt hat, ich soll ein Buch schreiben und Kollegen, die schon sehr erfolgreich Bücher geschrieben haben, also Kollegen gerade so aus der Speaker-Szene. Und naja, ich war ja immer sehr erfolgsorientiert, ich würde sogar sagen, früher sogar erfolgsgetrieben. Und habe das natürlich gesehen, dass Kollegen Bücher schreiben und dachte dann irgendwie, das muss ich auch. Und ich habe sehr gerne Artikel geschrieben und die waren auch immer sehr, sehr stark verbreitet. Also sie wurden stark gelesen und da hatte ich einfach Freude. Dann, wenn ein Thema hochkam, habe ich mich hingesetzt, habe es runtergeschrieben und den Artikel dann über Fachmedien veröffentlicht, später dann sogar über den eigenen Blog. Und aber ein Buch zu schreiben ist natürlich nochmal was ganz anderes, weil es ja ein Riesenwerk ist. Und gerade Erstlingsautoren stehen da immer davor wie der Ochse vorm Berg. Ich definitiv. Und was man ja nicht unterschätzen darf, ist dieser Podcast, der ja damals 2008, als ich gestartet bin, einer der wenigen Podcasts war, die es gab im deutschsprachigen Raum. Und ich hatte ja damals in einem Jahr 3 Millionen Abrufe. Das darf man mal nicht unterschätzen. Und ich wusste, wenn ich 10.000 Bücher verkaufe, dann habe ich schon Bestseller geschrieben. Und ich habe mir immer gedacht, warum soll ich ein Buch schreiben, wenn ich so einen erfolgreichen Podcast habe? Das ist ein totaler Quatsch. Naja, dann kam ein Verlagsleiter auf mich zu und hat gesagt, Michael, du musst ein Buch schreiben. Ich habe ihn ausgelacht und habe gesagt, das haben schon ganz andere Verlagsleiter probiert. Mit denen habe ich mich dann aber zusammengesetzt und wir haben ein tolles Mittagessen gehabt, haben über die Autorenlandschaft insgesamt, das Buchschreiben insgesamt gequatscht. Und nachher in meinem Büro legte er Artikel, die ich veröffentlicht habe, auf der sogenannten Vertriebsexportseite, einer der ersten Blogs, Profi-Blogs in Deutschland, auf den Tisch. Dieser Profi-Blog hat die meistgeklickten Artikel in meiner Chart gehabt und ich hatte nicht selten 5 Artikel zum Thema Social-Media-Kommunikation in den Charts, dauerhaft. Das heißt, ich habe wahnsinnig gerne geschrieben. Ich bin ja eh so ein Nerd, war sehr früh dabei in den sozialen Netzwerken. Mich hat immer auch interessiert die Mechanik dahinter. Warum tun Leute das? Dann habe ich einfach geschrieben, was ist Facebook? Wer ist der Mann, der es gegründet hat? Was waren die Hintergründe? Was war die Idee? Was macht es heute? Was tun die Leute heute? Und das mit der Zielgruppe Führungskräfte, Unternehmer, Unternehmerinnen, die da noch ein bisschen Abwehrreaktion zu dem Thema hatten, aber interessiert waren eben an meinen Artikeln. Und dieser Verlagsleiter legte mir jetzt die 10 Artikel auf den Tisch oder 12, ich weiß es nicht mehr. Es waren ein paar Lücken auch auf den Tisch und sagte, merkst du was? Und ich sagte, ja, das sind meine Artikel. Nee, sagt er, das ist ein Buch. Und ich so, huch, auf die Idee bin ich ja noch gar nicht gekommen. Und dann haben wir die Artikel alle überarbeitet, haben das ergänzt, die Lücken, wo noch Lücken waren, wo er sagt, da muss noch was rein. Und am Ende hatte ich tatsächlich dann Monate später mein erstes Buch im Markt, war total stolz und habe jetzt verstanden, wie Buchschreiben geht. Und dann ging es erst richtig los, weil dann habe ich total Freude daran gefunden und habe sofort der Fischding vom Kopf geschrieben. Ein Longseller bis heute zum Thema Motivation, eines der meistverkauften Bücher, wo ich immer noch regelmäßig Nachrichten bekomme, wo Leute sich bedanken, dass sie es toll finden, dass ja mal anders, also auf diese lustige Art und Weise, so wie meine Bühnenfigur ja auch ist, Hein Hansen, aus dieser Perspektive heraus ein Buch geschrieben wurde. Und dazu will ich ja auch einladen, die Leute. Ich sage, mach die Dinge doch mal anders, ob es ein Verkaufsgespräch ist oder wie auch immer. Aber geh doch mal ein bisschen lockerer, entspannter an die Dinge heran, weil was du weißt, weißt du eh. Was du kannst, kannst du eh. Und jetzt musst du das nicht irgendwie noch künstlich großartig verpacken, sondern wenn du eine humorvolle Note hast und abends in der Bar Leute unterhalten kannst, warum willst du das denn nicht auch in einem Verkaufsgespräch machen oder als Führungskraft in einem Gespräch mit deinen Mitarbeitern oder als Autor eines Buches, eben in dem Stil deine Bücher schreiben. Und ich liebe das einfach, das zu tun. Und so sind es dann in der Zwischenzeit 9 Bücher geworden.
Mittlerweile 9 Bücher. Ich habe ja auch schon einige davon gelesen. Und ja, hast du denn eigentlich Unterstützung beim Bücherschreiben oder machst du das alles alleine? Das ist natürlich auch eine Frage, die mich sehr interessiert, Michael.
Ja, beides. Also es gibt Phasen, wo ich mich einfach wahnsinnig gerne abends hinsetze und schreibe. Übrigens wird sehr vieles niemals veröffentlicht, sondern das ist einfach auch ein Prozess zum Gedankensortieren, also sich selber klar werden, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Da hilft so ein Schreibprozess wahnsinnig. Und dann gibt es natürlich Auftragsarbeiten, wo ein Verlag kommt und sagt, ich hätte gerne bis. Das kann ein Artikel sein, der in einem großen Magazin veröffentlicht wird oder eben auch eine Bucharbeit. Und dann ist es so, dass ich mein Wissen, das abgefordert wird, aufspreche. Also ich mache das, was ein Speaker macht, ich spreche das. Und das geht dann zum lieben Thomas. Und Thomas hat die unglaubliche Begabung, aus meinem sprachlichen Wort dann schriftliches Wort zu machen. Und er schreibt das dann. Und zur Finalisierung kriege ich dann den Text und mache quasi die letzte Korrektur. Bei mir immer wichtig ist, dass es eben auch mein Text ist, der von mir kommt.
Jetzt hast du ja auch schon einen Tipp erwähnt. Du sprichst also erstmal deine Bücher quasi ein, diktierst sie auf und lässt sie von jemand anderen zu Wort fassen. Das ist quasi auch so ein Tipp an jemanden, wenn du sagst, so hey, du weißt nicht, wie du deine Worte auf Papier bringst, sprech sie doch erstmal ein und dann setz dich hin und schreib sie nieder.
Ja, im Buchcoaching machen wir das oft, weil es dann natürlich unterschiedliche Talente gibt. Und Talent ist ja immer Lust, ne? Also habe ich Lust auf etwas. Das macht Talent aus. Es ist nichts Gottgegebenes, sondern einfach nur zur eigenen Persönlichkeit passend und dem eigenen Wesen passend habe ich Lust auf etwas. So, und jetzt kommen Leute zu mir, die sagen, boah, ich hätte jetzt auch gerne ein Buch. Und dann schaue ich mir an, was die bisher geschrieben haben und dann sage ich, okay, macht Sinn oder macht gar keinen Sinn. Dazu kommt als nächster Aspekt die Disziplin. wenn du ein Buch schreibst und mit einem Verlag einen Vertrag machst, hast du einen Abgabezeitpunkt, dann muss das Manuskript fertig sein. Vorher muss ein Exposé fertig sein. Das ist alles Arbeit, die muss gemacht werden. Und die Leute, die jetzt zu mir kommen und mich fragen, wie geht Buchschreiben, denen helfe ich in einem strukturierten Workshop, erst einmal zum Exposé zu kommen. Und das Exposé beinhaltet zum Beispiel das komplette Inhaltsverzeichnis, die Buchidee, kommerzielle Überlegungen sind drin, Informationen zum Autor und so weiter. Wir haben da eine Vorlage und die wird an einem Tag, wird das alles fertig gemacht über einen strukturierten, moderierten Prozess von mir. Mhm. Und dann kann der Autor entscheiden oder die Autorin, wollen sie ein Probekapitel schreiben oder wollen sie sprechen? Und da natürlich zu mir viele Trainer, Coaches und Speaker kommen, also regelrecht Mundwerker, die mit ihrem Mund arbeiten, dann entscheide ich, spreche die Dinger doch einfach mal auf. Und dann kommt wieder unser Copywriter, wir nennen das mit Absicht nicht Ghostwriter, weil ein Ghostwriter und Copywriter ist bei mir der Unterschied. Der Ghostwriter, der schreibt für dich, der entwickelt auch eigene Ideen und Gedanken, die er zu Papier bringt. Und meine Erfahrung ist, durch Kollegen, ich habe sowas nie gemacht, dass das nicht gut funktioniert. Wobei es bei den Ghostwritern natürlich auch riesige Unterschiede gibt. Genauso wie bei Autos ist billige, einfache Autos gibt und absolute Spitzenkarren gibt es das natürlich auch bei Experten, das ist ja klar. So, aber ich persönlich sehr gute Erfahrungen mit Copywritern gemacht, die also mein gesprochenes Wort dann verschriftlichen. Mhm. Und den meisten schlage ich das vor, wobei es da wirklich Unterschiede gibt. Ich erinnere an die Gunda, die ist Kinderpsychotherapeutin, die hat einfach einen tollen Schreibstil und die hat gesagt, nö, Michael, ich schließe mich so richtig schön in meiner Ferienwohnung an der Nordsee in Holland ein und dann schreibe ich das Ding runter. Und ich dachte noch, da bin ich mal gespannt und hatte nachher das Manuskript in den Händen und war völlig begeistert, weil sie es einfach super gut gemacht hat und einen guten Schreibstil hatte. Ne? Meistens entscheiden wir uns aber über den Weg der Autor, also wir gliedern. Durch die Gliederung weiß der Autor, welche Geschichten er zu erzählen hat, wo er eventuell nochmal Informationen zu überprüfen hat durch Recherche. Und dann geben wir das den Copywriter und der Copywriter macht daraus dann Buchtext. Und dann geht's ja nochmal durchs Verlagslektorat. Das darf man ja auch nicht vergessen. Der Verlag will ja auch nochmal schauen, dass der Stil passt und macht dann seine Dinge dazu.
Ja, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, bist du dann quasi nicht nur Autor, sondern auch selbst Buchcoach quasi. Das heißt, wenn ich ein Buch schreiben möchte, kann ich mich an dich wenden und mich von dir coachen lassen, um ein Buch zu schreiben.
Aktuell gibt es 3 Bücher auf der aktuellen Spiegel-Bestsellerliste, jetzt, wenn der Podcast erscheint, die alle in unserem Institut in Bamberg produziert wurden. Also von der
Kannst
Konzeption.
Kannst du denn schon spoilern, welche drei Bücher das sind?
Natürlich nicht. Aber ich gebe einen kleinen Tipp. Man kann das Buch, die Bücher aufschlagen und dann steht da vorne diese Pflichtinformation drin, also unter anderem auch die ISBN-Nummer. Und wenn dort steht redaktionelle Mitarbeiter und da taucht ein Thomas auf oder auch konzeptionelle Mitarbeiter tauche ich auf, dann weißt du, dass wir im Spiel waren. Und wir treten immer im Team auf, Thomas und ich.
Ja, cool. Dann erzähl doch mal, wen hast du denn schon im Buchcoaching gehabt oder welche Bücher sind denn schon auf den Markt gelandet, die Spiegel-Bestseller geworden sind?
Ja, wie gesagt, das wollen natürlich meistens die Autoren und Autorinnen nicht, dass das genannt wird. Ich habe gerade erklärt, wie man es dann eben trotzdem herausfinden kann, wenn man möchte und auf die Recherchereise gehen möchte. Aber schau mal, die Idee ist ja die, ich bin ja hier Geburtshelfer und hier stehe eben nicht ich im Mittelpunkt wie in meiner Rhetorik, wenn ich auf der Bühne stehe oder wenn ich die Seminare mache. Da geht's um Michael Ehlers. Aber als Buchcoach bin ich der Mann im Hintergrund. Das übrigens auch in der Politikberatung, die ich mit meinem Freund Klaus zusammen mache. Hier tauchen wir nicht an erster, vorderer Front auf. Oder wenn ich Krisenkommunikation mache, hier tauche ich auch nicht auf. Das heißt, ich habe sehr, sehr viele Tätigkeiten auch, wo der Name Michael Ehlers überhaupt gar nicht auftaucht, sondern ich im Hintergrund arbeite. Und als Buchgeburtshelfer lege ich da auch einen ganz, ganz großen Wert drauf. Zu mir kommen die Leute, ich helfe ihnen, die Buchidee zu entwickeln. Mhm. Wir haben jetzt gerade eine Autorin, dessen Namen ich auch nicht nenne, aber sie kommt aus Nordrhein-Westfalen. Und das ist eine total lebensfrohe Person, die etwas sehr, sehr Heftiges erlebt hat in ihrem Leben, in ihrem Berufsleben. Und die ist auch voller Wut gewesen. Und ich habe zu ihr gesagt, ja, aber das ist kein Buch, weil niemand hören will, wie du von Leuten betrogen wurdest und wie blöd es dir jetzt damit gibt. Sorry, aber das liest keiner. Das ist ein Fakt. Solche Bücher gibt es nicht. Allerdings hat diese Frau so viel Tolles Lebensbejahendes, Großartiges erlebt. Sie hat auch ihr Leben wunderbar in den Griff bekommen, nachdem sie wirklich, man kann sagen, betrogen wurde von anderen Menschen. Mhm. Und jetzt setzen wir uns hin und machen die Buchkonzeption. Im Vorwege ist schon klar, in den Vorgesprächen, das wird ein unglaublich lustiges, das wird ein sehr lebensfrohes Buch. Aber ihre Geschichte werden wir natürlich auch droppen. Aber sie wird halt gedroppt im Rahmen von einfach lustigen Anekdoten, lehrreichen und unterhaltsamen Geschichten für die Leserinnen und den Leser. Und diese Buchkonzeption haben wir dann nach einem Tag fertig. Dann gehen wir mit den Exposés an die Verlage. Dann kriegen wir die Verlagsangebote, entscheiden uns für das Beste. Das muss nicht das sein mit dem höchsten Honorar, sondern das kann auch mal das sein, wo die Rahmenbedingungen einfach stimmen. Auch das ist komplex. Dann wissen wir, weil wir jemanden im Team haben, der auch weiß, wie das funktioniert, wie die Spiegel-Bestsellerliste funktioniert. Mm, und dann gehen wir das ganze Konzept an. Aber hier stehe ich wirklich als Coach zur Seite, helfe der Person, dass sie, ne, Coaching ist ja Hilfe zum Selbsthelfen, helfe also der Person, dass sie selber kluge und richtige Entscheidungen trifft, gute Buchkonzeption macht, dann einen guten Weg findet, wie sie zum Text kommt, einen guten Verlag findet, weiß, was sie tun muss, damit es ein Spiegel-Bestseller werden kann. Und dann sind wir auch raus aus dem Prozess. Also wenn das Buch erscheint, haben wir schon gar keine Finger mehr drin. Wir sind wirklich nur Geburtshelfer.
Das ist ein schönes Bild im Kopf mit den Geburtshelfern. Jetzt habe ich noch zwei Fragen. Und zwar, wie viel, du meintest einmal ja, das hätte ein Wutbuch bei ihr werden können. Also wie viele Emotionen darf es denn tatsächlich sein, dass es authentisch bleibt, also der Lebensgeschichte nah ist, aber nicht zu viel ist? Was ist da so deine Erfahrung?
Gefragt. Sarah, ich mache jetzt mal was Fieses. Ich stelle mal eine Gegenfrage. Welche Bücher liest du denn gerne? Die Frage darf sich auch gleich jeder Hörer des und jede Hörerin des Podcasts anhören.
Ja, tatsächlich lese ich Fachbücher. Fachbücher. Mhm. Ich habe es nicht so mit Science Fiction oder Drama.
Ja, und was magst du an Fachbüchern? Was gefällt dir daran?
Die Wissensvermittlung.
Und wie passiert die bei den Büchern, die du gerne liest?
Ja, mit Geschichten, die eher, ja, jetzt wo du sagst, eher positiv geframed sind oder unterstrichen sind, genau. Wie die negativ assoziiert sind. Also es sind immer Positivbeispiele da.
So ist es, genau. Weil, weißt du, jetzt mal ganz nüchtern einen Blick auf unser Leben geworfen, strugglen wir eben viel in unserem Leben. Egal, ob es Beziehung, Familie ist, Job ist, Nachbar, selbst Vereine und so. Da gibt es Dinge, die sind zu tun, zu lösen. Wir sind mit wahnsinnig viel Pflichten verbunden in einer funktionierenden Gesellschaft. Und wenn wir uns dann wegsetzen und sagen, okay, wir lesen Buch oder wir hören Buch, ich bin ja selber ein riesen Hörbuch-Fan, dann wollen wir diesen Struggle des Alltags nicht haben, sondern im Gegenteil. Wir wollen Lösungen präsentiert bekommen, wie diese Problematiken angegangen werden können, neue Perspektiven, neue Lösungsmöglichkeiten. Wir möchten mal etwas Neues ausprobieren vielleicht und Geschichten, wo andere das tun, die den Mut haben, aus ihrem regulierten, ritualisierten Leben auszubrechen, etwas Neues zu machen, auch den Mut haben, auf die Schnauze zu fallen, umgangssprachlich formuliert, dann aufstehen und es dann mit einem neuen Weg probieren und dann funktioniert es auf einmal. Das ist etwas, was uns motiviert, weil das die Lebenswahrheit ist, weil Leben nun mal so funktioniert. Leben ist nicht leicht, sondern Leben hat seine Aufgaben und Dinge, die wir zu bewältigen haben. Und jeder hat seine eigenen Bewältigungsstrategien. Und Bücher oder auch Geschichten, auch Romane können uns völlig neue Möglichkeiten offerieren, weil sie uns eben neue Welten offerieren. Und dieses Positive in den Mittelpunkt zu stellen, die eigene Lebensgeschichte mit zu verpacken, daran haben die Leute Freude. Und genau das bringen wir unseren Coaches eben auch bei, in diese Perspektive zu gehen. Da coachen wir sie hin, das dann mit Freude und voller Überzeugung zu machen. Und da kommen dann eben am Ende Bücher raus, die auch das Potenzial haben, Bestseller zu werden und auf der Spiegel-Bestsellerliste oder bei Media Control zu landen. Weil die Geschichte muss resonieren. Also das ist wie beim Speaker. Wenn ich auf der Bühne stehe und eine Story erzähle, die mir wichtig ist, heißt das noch lange nicht, dass sie meinen Zuhörenden wichtig ist. Ich muss in die Lebenswirklichkeit meines Gegenübers abtauchen und jetzt schauen, gibt es in meinem Leben irgendwelche Dinge, wo ich sagen kann, das kann meinem Gegenüber gerade helfen. mit seinen Lebenswahrheiten besser klarzukommen. Und wenn mir das gelingt, diese Geschichte so zu heben, dann öffne ich einen Resonanzraum. Und dieser Resonanzraum zum Beispiel, das ist dann der Buchmarkt. Das sind dann Käufer eines Buches. Das sind dann Kunden, die einen Vortrag buchen. Das sind dann Kunden, die ein Seminar kaufen und buchen, weil sie sagen, wow, da fühle ich mich wohl. Das ist die Person mit ihrer authentischen Erzählung und mit ihrer offenen Art. Damit kann ich in Resonanz gehen. Und über diese Resonanz, ja, entsteht dann Markt. Märkte sind alles nur Resonanzräume. Und das ist eine tolle Betrachtungsweise, eine soziologische Betrachtungsweise von Hartmut Rosa, einem Soziologieprofessor aus Jena, den ich sehr, sehr schätze. Und daran orientieren wir uns eben auch.
Oh Mann. Kopf leer. Sehr schön, Michael. Wie wichtig ist es denn? Also, nein, warte. Wenn ich das jetzt nochmal zusammenfassen darf, ist es also wichtig, zwar authentisch zu sein, seine Geschichte gut zu vermitteln, aber dennoch nicht zu sehr die Emotion, auch vor allem wenn es eine Geschichte ist, die sehr tiefgründig geht oder sehr bewegend und emotional ist, mit den Erfolgsfaktoren, wie man daraus gelernt hat, daraufhin die Story zu framen, wie dass man in der Traurigkeit oder in der Wut per se bleibt. Das ist jetzt das, genau, was ich so verstanden habe von dem, wie du es gerade erzählt hast, doch mal kurz zusammengefasst.
Und ja, lass mich da noch einen Hauch korrigieren zumindest, weil das heißt ja nicht, dass ein Buch keine Traurigkeit haben darf oder auch nicht von einem Problem erzählen darf. Im Gegenteil, auch das muss natürlich rein und beschrieben werden. Also dann bin ich auf folgende Hürde gestoßen. Aber wie bin ich dann über diese Hürde rübergegangen? Die Geschichte muss zu Ende erzählt werden. Ich darf nicht im Trouble stehen bleiben. Ne? Idealerweise löst ein Buch alle Emotionen aus, die ein Mensch führen kann. Freude, Neugierde, sogar Ekel darf man drin sein. Überraschung, Trauer, Wut. Aber Spaß und Freude sollten eben die Hauptrolle spielen, weil das Buch mir etwas schenken soll, auch mich mal rausholen darf aus meinem Alltag. Und mir dann über dieses Durchleben der Emotionen immer mit der Lösung am Schluss, mit einer Idee am Schluss, mit einem Appell am Schluss, mich inspiriert, neue Wege zu gehen. Das ist das Wichtige, das wir schaffen sollen.
Ja, und das ist auch für uns ein schöner Abschluss. Und zwar, was war denn dein Appell in deinem Erfolgsbuch »Der Fisch stinkt zum Kopf«? Vielleicht magst du uns den heute zum Abschluss noch mitgeben.
Ja, »Der Fisch stinkt vom Kopf« ist ja ein Motivationsbuch, neue Motivation statt innerer Kündigung heißt das, bezieht sich auf die Gallup-Studie, die Jahr für Jahr beweist, warum Angestellte keinen Spaß haben an der Arbeit. Und das ist natürlich ein Führungsthema. Mhm. Und wir wissen, dass seit Jahrzehnten es Führungskräfte-Seminare gibt, in denen die ganz tolle Führungsmodelle lernen, den idealen Führungsstil vorgelebt bekommen, angeblich, indem man ihnen Kommunikationsmodelle gibt wie Watzlawick oder Schulz von Thun. Und wir stellen leider über die Gallup-Studie Jahr für Jahr fest, dass da überhaupt nichts passiert. Und der Fisch stinkt vom Kopf. Da ist eben die Grundidee von der Metapher des Fisches kommend, dass ich nicht das Problem und die Ursache immer bei anderen suche, sondern dass ich bei mir selber anfange. Weil gerade Motivation ist ein Thema, das beginnt bei mir selbst und das hört dort auch auf. Also schaffe ich es, Denkrituale, Arbeitsrituale zu produzieren in mir selbst, die in mir Motivation auslösen. Dazu gehört, dass ich zu mir finde, dass ich Prozesse wie Verdrängungsprozesse, das ist ein ganzes Kapitel in diesem Buch, schlicht und einfach verstehe, dass ich da durchgehe. Und am Ende ist der Appell, pack deine Motivation am eigenen Kopf. Du bist selbst verantwortlich dafür, wie dein Leben verläuft. Und auch wenn die Rahmenbedingungen manchmal schwierig sind und auch schlecht sind und wir auch auf Menschen treffen, die uns nicht wohlgesonnen sind und die uns etwas antun, am Ende des Tages muss ich mich am eigenen Schopf packen und zusehen, wie komme ich da wieder raus. Und je häufiger ich das mache, umso trainierter werde ich da drin, selbstmotiviert, fröhlich und zuversichtlich durchs Leben zu gehen. Und Menschen, die dauerhaft erfolgreich sind, haben eben diese Fähigkeit, die wir auch als Resilienz und Widerstandsfähigkeit bezeichnen, dass ich ein aufkommendes Problem, nachdem ich die schon tausendmal andere Probleme gelöst habe, ist ein neues aufkommendes Problem wieder nur eines von vielen. Und weil ich schon in der Selbstwirksamkeitswahrnehmung bin, ich kann meine Probleme selber lösen, werde ich auch jetzt wieder dorthin kommen und zwar viel, viel leichter. Von Mal zu Mal wird es immer leichter, die Themen selbst anzupacken. Und so kann ich für ein glückliches, intrinsisch selbstmotiviertes Leben bei mir sorgen. Und wer da hinkommt, das ist nur der Appell an jeden. Das ist natürlich der schönste Zustand, den du erreichen kannst, Selbstwirksamkeitswahrnehmung zu erhalten, dass du alleine fähig bist, Dinge, die in deinem Leben aufkommen, zu lösen.
Also für alle, die wir heute mit unserem Podcast motiviert haben, ein Buch zu schreiben, wie du es gerade so schön gesagt hast, pack deinen Mut selber an und tu es einfach. Und ja, lasst es uns auch wissen in den Kommentaren, wo ihr gerade steht. Vielleicht seid ihr gerade dran, ein Buch zu schreiben. Lasst uns mal in die Kommentare rein, vor welcher Herausforderung ihr da steht. Und andernfalls, vielleicht haben wir den einen oder anderen motiviert, ein bisschen mutig zu sein und loszugehen und die Motivation zu packen beim Buchschreiben.
Super schön. Ja. So nehmen wir es an. Immer ran. Und danke für eure Kommentare, Rückmeldung und vor allen Dingen auch das Teilen des Podcasts. Dankeschön. Danke, Sarah.
Danke, Michael. Bis zum nächsten Mal.